herzlich willkommen zum Podcast.
Mosche oder auch
wann
ein Gude.
Ein Gude.
Oder Moin, das kann man immer sagen,
Moin. Hab ich gehört. Moin, ja.
Moin.
Was sagt ihr, wenn ihr auf der Arbeit euch trefft? Auch guten Morgen oder ein Gude?
Eigentlich guten Mosche. Morgen.
Ja, wegen Hessen und so.
Nee, also Gude sagt, glaube ich, keiner. Eigentlich war ich mit allen guten Morgen oder Mosche.
Sind die meisten bei euch eigentlich Hessen?
Oh, ja.
Ja, ja.
Mhm. Offenbach, Frankfurt.
Frankfurt?
Wiesbaden.
Ei.
Ja, sowas.
Schön.
Allerdings nicht alle gebürtig. Das ist schon ein bisschen mehr
gebürtig. Das ist gemischt. Diese Geschichte mit den Kasselern, also mit dem Kassler, ne? Kasselaner, Kasselläner. Das ist ja wirklich ein unglaubliches Ding.
Das ist kompliziert, ja.
Ja. Ja, wir wollen euch wieder ein bisschen was erzählen. Wir können ja mal mit was Leichtem anfangen, ohne abschließend was dazu zu sagen. Wir outen uns jetzt mal. Wir lesen gerade Prince Harry.
Da gibt es eigentlich gar nichts zu outen, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, natürlich.
Ich habe irgendwann aufgehört, Trivialliteratur oder Belletristik oder irgendwas nicht mehr zuzugeben, wovon alle Leute sagen, das liest man doch nicht.
Es geht, glaube ich, gar nicht so sehr um Mann, sondern es geht eigentlich eher so um die Frage, muss man sozusagen so voyeuristisch sein? Aber er hat es auch veröffentlicht, ne? Das muss man halt auch, also er wollte das ja auch, dass man das liest.
Ja, und ich muss sagen, also ich habe was völlig anderes erwartet.
Ja?
Also das Buch heißt ja Reserve in Deutsch, beziehungsweise Spare im Englischen. Spare, das ist so angelehnt an Er und Spare, der Erbe und der...
Ja, die Reserve eben.
Ja, ja, genau. Und also wir sind jetzt ja schon, also zwei Drittel haben wir jetzt bestimmt
durch. Zwei Drittel
durch.
Haben wir, ja. Ja.
Und ich habe eine Mordsschlammschlacht erwartet, nach allem, was da gesagt wurde und angekündigt war, was da für schreckliche Details ans Tageslicht kommen. Kann ich so überhaupt nicht finden. Ich bin sehr angenehm überrascht.
Ja, gut. Also, ich sag mal so, es gab ja eine große Kritik, ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder Sie das wissen, dass er, ich habe es gestern, als wir es dann tatsächlich gehört haben, gar nicht erwähnt, dass er sozusagen die Feinde im Krieg, wo er im Krieg war, als Schachfiguren bezeichnete, nicht als Menschen, sondern so, die man so tötet. Aber er hat eigentlich nur gesagt, wenn ich die als Menschen sehe in dem Moment, wo ich gegen sie kämpfen muss, dann könnte ich es nicht.
Er hat ein Phänomen beschrieben, was in zig Kriegen auf dieser Welt so praktiziert wird.
Ja.
Dass man Menschen entmenschlicht, um Krieg führen zu können. Also ja, allerdings muss ich jetzt auch sagen, was seinen Krieg und seine Militärzeit betrifft, ist für mich der schwierigste Teil des Buches. Also weil, ja, das ist schon ziemlich irre, wie sehr manche Männer und er halt auch darauf brennen, in den Einsatz zu gehen und zu töten und sowas. Irgendwann sagt er nochmal, ja, natürlich wünschte ich mir, wir hätten gar keinen Krieg, aber man merkt schon, dass da...
Also nicht zu töten, das sagt er gar nicht, aber er sagt, in den Einsatz so, zu kämpfen und so, ne, das, also britisches Leben zu schützen, und das wollte er schon.
Ja, also es ist schon ein bisschen sehr martialisch gelegentlich, dieses Militärische.
Ja.
Allerdings beschreibt er ja auch dann seine PTBS. Also posttraumatische Belastungsstörung. Aber
ja,
na, wie gesagt, ich finde dieses ganze Buch eigentlich recht vielschichtig. Also die ganzen Reisen, die er macht, dann die Schwierigkeiten, die er mit seinem Leben hat, als einem Leben, das wirklich immer beobachtet wird von der Presse und immer begleitet wird. Ja, also ich mag es, aber er hat Humor, also er oder sein Ghostschreiber, das weiß man ja nicht.
Ja.
Er ist sehr reflektiert, finde ich, das hatte ich nicht erwartet. Und bis jetzt... Jetzt kommt die Zeit, wo es wohl so schwierig wird. Aber der hat so viele schöne Sachen über seinen Vater, über seinen Bruder geschrieben, über seine Familie. Es ist überhaupt keine Schlammschlacht bisher. Also warum sie um das Buch so ein Bohai gemacht haben, verstehe ich nicht.
Ja, er hat natürlich so ein bisschen der Palast und dann die Palastbürokratie hat er so ein bisschen... Und inzwischen so, ja... Der Bruder, der so seine Konkurrenz ist. Das ist jetzt.
Ja, das scheint sich jetzt zuzuspitzen. Da kann man jetzt gespannt sein, wie das wird. Aber also allen Ernstes, das war doch kein Grund, das ganze Buch so dermaßen zu hypen, zum Teil zu verreißen. Und dann der Herr Feldenkirchen, der mal bei.
Apokalypse
und Filterkaffee mitmacht, der aber auch für den Spiegel schreibt und sowas, der hat das auch, also vor allem das wahrscheinlich, aber der hat das auch gesagt, als er es anfing zu lesen zu dem Zeitpunkt, also da, ich warte noch auf das große Chaos und auf die schreckliche Schlammschlacht und genauso geht es mir auch. Also ich finde mich in vielen Punkten wieder. Das ist ganz erstaunlich, weil immerhin ist das ja ein Prinz.
Ja.
Aber es gibt so gefühlsmäßige Dinge, die er beschreibt als jemand, der ja auf eine gewisse Weise nicht so richtig was von seinen Eltern hatte oder der versucht, verschiedene Dinge mit verschiedenen Dingen zu kompensieren, der oft Schuldgefühle für Dinge empfindet, die er gemacht hat oder vor allem, die er nicht gemacht hat. Ich habe mich da in manchen Punkten tatsächlich wiedergefunden.
Mhm. Aber so, also ganz groß ist dieses Buch als Hommage an seine Mutter. Ne? Das ist also unglaublich.
Ich weiß gar nicht, sie kommt ja insgesamt, sie steckt in allem drin, aber sie kommt ja mit Dingen, die er mit ihr wirklich erlebt hat, in der Kindheit so gut wie nie vor.
Ja, das stimmt, aber er setzt alles in Beziehung, was er erlebt, zu ihr.
Ja, aber ob das jetzt eine Hommage ist, ist noch die Frage, weil es ist ja auch vieles, was sehr zwanghaft dann ist. Was, ja. Was eher eine Hypothek ist, finde ich, in seinem Leben, als eine Hilfe.
Also, ne, er geht in eine Kirche und in die Westminster Abbey und er kommt nie ohne die Erinnerung an die Beerdigung seiner Mutter aus. Oder es gibt so Sachen, das eine habe ich mir gemerkt, wo er wohnt im Kensington Palace, wo früher auch seine Mutter gewohnt hat. Und da stellt jemand sein Auto auf den Parkplatz seiner Mutter nach 20 Jahren. Oder 18 Jahren. Und das bringt ihn richtig in Rage.
Ja, das geht ja so weit, dass dann, er hat ja eine sehr intensive Beziehung zu Afrika. Das Begegnung mit Tieren, in deren Gesichter er schaut und wo er denkt, da wacht jemand über mich oder so. Mhm. Ja, das ist eine sehr intensive Beziehung oder ein sehr intensives Fehlen,
ja,
würde ich
ja,
fast sagen.
Ja, ja.
Auch da finde ich mich ein Stück weit wieder. Also ich habe natürlich auch ein paar konkrete Erinnerungen an meinen Vater, aber es sind insgesamt sehr wenig. Und dadurch, dass der mit 46 gestorben ist, nimmt der schon auch eine Rolle in meinem Leben ein, in dem Denken, was hätte sein können oder was da vielleicht an Wärme war. Das, was ich schon sehr und ganz besonders hochhalte, ja.
Ja.
Also ja, das ist... Also es ist bei ihm schon sehr extrem, aber er hat da seine Mutter auch auf eine extreme Art verloren. Jetzt reden wir hier schon wie so eine kleine Klatschzeitung darüber. Und ich komme mir gerade vor wie so eine...
wie so eine Frau Kolumna oder... Nein.
Ja, wenn ich dann so sage, ja, aber er hat sie ja auch schon sehr früh und sehr auf sehr traumatische Weise verloren. Naja, aber es ist ja so.
Es ist so, klar.
Und ich muss wirklich sagen, also ich, bis auf ein paar Sachen eben, wo es um den Krieg und ums Militär geht, die ich sehr ermüdend fand mit den ganzen Details, fand ich es bisher richtig gut. Und selbst das, also was in den verschiedenen Ausbildungen, Militärausbildungen so gemacht wird, in verschiedenen Schulausbildungen, die er gemacht hat, was die Inhalte von verschiedenen Sachen waren. Also er lässt einen schon ganz gut reingucken, ohne dabei total ins Detail zu gehen. Aber man kriegt schon einen echten Einblick in ein ziemlich wildes Leben, würde ich sagen.
Ja. Ja, sehr spannend.
Da macht doch kein Hehl daraus, dass er wirklich ein Chaot ist, streckenweise. Ja. Viel trinkt, mit viel Drogen experimentiert hat, aber eben auch immer versucht hat und versuchen musste, das darf keiner merken, diese Beziehung muss geheim gehalten werden, Also schon, tauschen möchte ich in vielen Punkten nicht, obwohl, wenn ich mir überlege, der war am Nordpol, am Südpol und nicht mal eben hingeflogen, abgesetzt, sondern der ist dahin gelaufen.
Ja.
Oder seine Afrika-Reisen oder viele andere Reisen, er hat unheimlich viel gesehen. Also wenn der mal irgendwann auf dem Sterbebett liegt, dann wird er nicht sagen müssen, oh, ich habe so viel verpasst in meinem Leben.
Ne? Nee, das muss man auch sagen. Also er hat nicht, wie man sonst so von Staatsoberhäuptern und sowas erwartet, mal eben hingeflogen, Hallo gesagt, wieder weg. Sondern das, was er gemacht hat, weil er eben nur der Spare war, was ja auch so ein Problem ist, dieses nur...
Dass er eben nicht so viel repräsentieren durfte wie Willy und überall musste, aber eben auch.
Ja. Deshalb hatte er ganz viele Möglichkeiten und auch zum Teil auch so eine Art Zwang, ganz viel anderes zu erleben und zu sehen. Und der hat viel gemacht.
Auch da tatsächlich in die Fußstapfen von Mama zu treten und einen Sinn in seinem Leben zu finden, ja, den er eben in seiner Daseinsberechtigung für sich eben nicht unbedingt erfährt, sage ich mal, oder nicht erlebt. Ja, ich finde es ein gutes Buch. Also ich kann das nur weiterempfehlen. Ganz nein, ehrlich.
Wir werden das noch zu Ende lesen, natürlich. Und ja, genau.
War überrascht.
Mal so ein bisschen erzählen, wie das so auf uns wirkt.
Ja.
Ansonsten können wir noch ein paar Sätze zum Bundesverfassungsgericht sagen. Das hat nämlich eine Entscheidung zu den parteinahen Stiftungen getroffen. Das war ja so dein Thema, ne?
Ja, wobei ich sagen muss, dass im Moment ist es das Stiftungsgesetz, das ich gelesen hatte, also ich glaube, über Kampakt ist es gekommen, ne?
Ja.
Die haben ja gesagt, okay, also wenn jetzt die Bundesregierung oder überhaupt die Politik nicht vorwärts kommt mit einem Stiftungsgesetz, dass das endgültig mal regelt, wer diese Gelder bekommt und was man dafür für Voraussetzungen haben muss, dann legen wir jetzt einfach mal eins vor. Das haben sie auch getan. Und als ich das gelesen habe, war mir das noch ein bisschen näher. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Mhm. Ich muss gestehen, ich muss jetzt am, ja, für uns jetzt wieder frühen Morgen hier schon ganz schön wieder kramen.
Ja, also ich kann ja mal so ein bisschen was dazu sagen. Es geht ja darum, wir hatten das hier schon mal erwähnt, dass die parteinahen Stiftungen eine ganze Menge Geld aus dem Bundeshaushalt bekommen. Das ist eine langjährige Praxis. Jede Partei hat so eine Stiftung und da setzen die sich dann einmal im Jahr zusammen und gucken, so wie viel Geld kriegt jede Stiftung. Das hat dann auch was mit der mit den Stimmenanzahlen der Parteien bei der letzten Bundestagswahl oder bei den letzten vier Wahlen, dann wird so ein Durchschnitt errechnet und so zu tun. Und was man gemacht hat, als die AfD in den Bundestag kam und ihre Stiftung, die Desiderius Erasmus Stiftung, gegründet hat, da hat man gesagt, nee, die kriegen nichts. Was ich nett finde, aber
nicht richtig erstmal, wenn sie gewählt ist, ja?
Ja, das
war
auch.
So ganz vom ersten Ansehen her.
Ja, und man hat das so gemacht, dass man gesagt hat, im Haushaltsgesetz steht dann drin, nee, weil diese Partei nicht die Gewähr für die Unterstützung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bietet und vom Verfassungsschutz beobachtet wird, machen wir das nicht, kriegt sie nichts. Dagegen hat die Stiftung und die Partei geklagt. Und sie haben jetzt Recht bekommen, zumindest in einem Teilbereich für die Jahre 2021-2022 haben sie sozusagen Recht bekommen, weil man kann sowas nicht über ein Haushaltsgesetz einfach so machen. Also da steht halt drin, der Etat geht da und dahin, der Etat geht da und dahin. Und man kann schlichtweg nicht den Gleichheitsgrundsatz, alle Parteistiftungen bekommen etwas, kann man nicht einfach dadurch aushebeln, dass man sagt, nö, die kriegen nichts, weil, ne, so. Und man muss das auf eine gesetzliche Grundlage stellen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dringend angeraten, ein Stiftungsgesetz zu beschließen und hat auch gesagt, ja, in so einem Stiftungsgesetz kann man Voraussetzungen definieren, wann welche Stiftungen etwas bekommen. Nur das muss klar geregelt sein. Und jetzt müssen sich die Politiker darüber Gedanken machen, wenn sie die DES, also die Desiderius Erasmus Stiftung, wenn sie die ausschließen wollen, dann müssen sie das gesetzlich gut begründen.
Ja, also im Vorschlag von Campact steht zum Beispiel drin, dass es transparent sein muss. Also bisher kann man bei der Desiderius Erasmus Stiftung ja nicht mal sehen, wer im Vorstand sitzt und wer da überhaupt drin ist. Und da sagen die, also das ist mal so ein Mindeststandard, dass man einen Einblick haben muss, wer ist das eigentlich, dass man nachverfolgen kann, sind die mit irgendwelchen demokratiefeindlichen Gruppen verbandelt oder so. Ne? Das sollte auf jeden Fall in dem Gesetz stehen. Daran erinnere ich mich noch von meinem Lesen, dass das ein ganz wichtiger Punkt war, aber es gab einige mehr.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, es muss eine personelle Trennung stattfinden zwischen Partei und Stiftung.
Mhm.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das dritte ist, der Bundestagspräsident soll also dieses Stiftungsregister führen. Und in diesem Stiftungsregister müssen die Stiftungen auch über die Verwendung ihrer Gelder, für Bildung im demokratischen Sinne ausgegeben werden sollen, Da müssen sie Rechenschaft ablegen über die Verwendung der Gelder, die sie bekommen haben.
Wobei das natürlich so schwierig nicht ist, wenn die AfD das findig macht, ne?
Naja, also ich sag mal so, in dem Moment, wo die mit der identitären Bewegung oder mit was weiß ich was zusammenarbeiten, wird es schon schwierig. Also das kann man machen. Das Problem ist, dass es eben wirklich gemacht werden muss. Und es gibt übrigens mehrere Gesetzesvorschläge, die an den Bundestag sozusagen oder an die politischen Parteien herangetragen werden.
Ach.
Das ist nicht der einzigste. Ich habe noch einen gesehen und Franz Josef hatte auch irgendwie noch einen gesehen. Jedenfalls gibt es tatsächlich Vorschläge und auch, dass man bitte nicht die Parteienfinanzierung über die Stiftungen machen sollte. Also sozusagen eine heimliche Parteienfinanzierung daraus machen sollte, indem man sagt, okay, die Stiftungen kriegen, was weiß ich, 600 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt. Die Parteien kriegen nach den Wahlen und so viel weniger direkte Zuwendungen. Ja? Und dass man sozusagen über diesen Umweg die Parteien finanziert.
Du meinst zum Beispiel Wahlkampfkosten oder?
Ja, Wahlkampfkosten kriegen die Parteien ja, aber das ist halt viel weniger.
Und das heißt, dass sie das dann aufstocken über die Stiftungen?
Genau, die Stiftungen arbeiten mit den Parteien zusammen und sollen ja auch deren politische Richtung in der Bevölkerung, die ja in der Bevölkerung ist, auch vertreten und verbreiten und so weiter, aber mit einem sehr hohen Geldaufwand. Und dann gibt es eben auch Vorschläge, das massiv zu kürzen und zu sagen, zum Teil also die Aufgaben der Stiftung klarer fassen.
Ja.
Und auch wirklich eben diese Bildungsaufgaben für wichtig zu nehmen und
und Transparenz, und
Transparenz, ja.
Dass man das einfach auch nachvollziehen kann, was sie damit machen.
Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass bei den ganzen Krisen, die im Moment so laufen, dieses Stiftungsgesetz hinten runterfällt, zumindest vorläufig, und dass dann die DES eben doch Gelder kriegen muss, weil ein Verfahren hat das Bundesverfassungsgericht abgetrennt, das wird extra behandelt. Das ist nämlich das Verfahren über das Jahr 2023, weil es so ist, dass sie dann schon zum zweiten Mal in den Bundestag gewählt worden sind und da haben sie noch mehr Chancen und Recht. Ich glaube, dass wenn das auch noch entschieden wird, dann steht die Bundesregierung wirklich richtig mies da.
Meinst du denn, dass es wirklich so ist, wie manche Leute vermuten, dass auch manch anderer Stiftung ein solches Stiftungsgesetz, wenn auch nicht in diesem extremen Maße, jetzt wie bei der AfD, nicht ganz so gelegen käme, dass da auch dann ein bisschen im Laufe der letzten Jahrzehnte Gemauschel stattgefunden hat und Gemurkse, dass die sagen, ach nee, so ganz transparent.
Ja, also ich sag mal so, die großen Stiftungen sind insofern, also mit ihren personellen Sachen und sowas, sind sie transparent.
Mhm.
Da haben sie kein Problem mit, das wird auch funktionieren. Die haben natürlich das Problem, was die Einschränkung von Geldern betrifft. Da haben sie eigentlich eher das Problem. Und es gibt noch eine weitere Stiftung, die befürchtet natürlich, dass sie rausfällt, nämlich die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Also man hat, von den Linken, ne? Man hat die Stiftung der Partei Die Linke interessanterweise relativ schnell zugelassen auch, ja. Da war ich relativ erstaunt, weil man sich ja normalerweise gegen die immer so massiv wehrt, alles was links ist und so.
Na gut, aber die sind ja auch schon lange im Bundestag.
Ja, seit 2000, also die Linke gibt es seit 2005.
Also jedenfalls seitdem, länger als die AfD.
Ja, aber seitdem ist sie auch tatsächlich, wird sie auch tatsächlich gefördert. Da hat es keinen Streit drüber gegeben oder nur ganz kurz. Und
das wäre ja auch wegen der PDS und so schon sehr schwierig gewesen.
Ja, klar. Aber ich sag mal, das ist jetzt eben bei der AfD auch.
Ja, schon was anderes, finde ich.
Das sind 12%, ja?
Ja, ja, zahlenmäßig klar. Aber ich meine, so ist es schon ein bisschen was anderes.
Ja, naja. Aber jedenfalls, ich weiß noch in den 80er Jahren, wie lang man sich, wie schwer man sich damit getan hat, die Grünen zu akzeptieren, ja, dass die zum Beispiel einen Bundestagsvizepräsidenten kriegen und. Das hat viele Jahre gedauert.
Ja, ja.
Ja? Und bei den Linken ging das, ich sag mal, relativ schnell. Aber die befürchten natürlich auch, dass sie jetzt wieder unter so eine Extremismusdefinition fallen. Ja.
Ja.
Und das wird sich zeigen. Ich hoffe, wie gesagt, dass sie ein Stiftungsgesetz machen.
Aber wie ist es denn jetzt eigentlich? Das Verfassungsgericht hat ja damals auch beim ALG-2-Regelsatz gesagt, da muss jetzt was, oder mit Existenzminimum und sowas, da muss jetzt eine Entscheidung her. Kann das Verfassungsgericht oft bei solchen Sachen sagen, bis dann und dann muss das entschieden sein?
Oder? Könnte es. Könnte also,
das
es.
Könnte
hat,
es,
theoretisch. Hat es hier nicht getan.
Aha.
Es war, die Sache mit dem Stiftungsgesetz ist ja auch nur eine Folge. Also sie sagen, nö, die haben Recht bekommen, so, also in großen Teilen, ja. Wir raten an, also oder um eine, also das läuft dann so, dass sie sagen, eine Eingriffsberechtigung in dieses Recht und in den Gleichheitsgrundsatz
kann es nur geben, wenn,
kann es
das,
nur
macht,
geben,
ja.
Wenn das allgemein gesetzlich geregelt wird.
Ja.
Und damit haben sie den Weg aufgezeigt, es muss ein solches Gesetz irgendwann auf jeden Fall geben, wenn dieser Status nicht so gehalten werden soll, wie er jetzt ist.
Verstehe.
Und sie haben keine Zeitvorgabe gemacht. Sie haben aber im Grunde schon gesagt, dass die Entscheidungen jetzt nichtig sind, die halt getroffen worden waren mit den Haushaltsgesetzen. Ja. Das ist klar, also in heftigen Fällen, in einem anderen Fall macht das Bundesverfassungsgericht sowas. Mein Freund und Kollege Franz Josef Hanke hat gerade vor dem Bundesverfassungsgericht gegen Hessen gewonnen. Das hessische Polizeigesetz, das Sicherheits- und Ordnungsgesetz ist in einem bestimmten Punkt nichtig ab dem 30. September. Da haben sie nämlich ein Datum genannt, und zwar interessanterweise eine Woche vor der Landtagswahl. Bis dahin muss die hessische Regierung das neu auflegen, weil die gesagt haben, ja, da werden Daten zusammengeführt, die aus verschiedenen Institutionen gesammelt werden. Und das darf nicht einfach so passieren, aus verschiedenen Gründen und bei verschiedenen Stellen gesammelt werden. Man darf die nicht einfach so zusammenführen und mit der Polizei dann ihnen Sachen an die Hand geben, die mit dem Straftatbestand, um den es gerade geht, gar nichts zu tun haben. Und das zum Beispiel, da haben sie gesagt, nö, das ist ab dem 30. September nichtig, weil das ist ein schwerwiegender Eingriff in die Verfassungsrechte und die Grundrechte. Ja? Also das kann das Bundesverfassungsgericht schon machen, aber hat es bei der Stiftung nicht gemacht.
Na, dann darf man mal gespannt sein, ob und wann da was passiert.
Ja, und vor allem auch, welche Art von Stiftungsgesetz dann tatsächlich bei den Parteien so beliebt ist.
Kann man denn die anderen eigentlich genauso, muss man ja, wenn Franz Josef die kennt, die anderen Entwürfe genauso einsehen können, wie das von Campact, was die ja veröffentlicht haben?
Ich muss mal schauen, woher er das hatte. Ich werde ihn nochmal fragen. Bestimmt. Also ich gehe mal davon aus, diesen einen Entwurf, einen habe ich irgendwo in einem Interview gelesen von jemandem, da habe ich aber vergessen, wie der Mensch heißt. Ich wollte es mir gemerkt haben. Und das ist auch ein Rechtsanwalt und der hat zum Teil wohl einen etwas anderen Ansatz. Aber wie gesagt, da gab es keinen Link zu dem Entwurf selbst.
Denn da wird sich ja ein Vergleich vielleicht auch mal lohnen.
Ja, ja. Ja, so, jetzt haben wir gequatscht. Ich glaube, für heute sollten wir es lassen.
Ja, dann haben wir noch ein bisschen Zeit zum Käffchen trinken, bevor ich da gleich zur Arbeit losrausche. Meine Bushaltestelle ist heute verschwunden. In beide Richtungen.
Dann bleib doch zu Hause.
Schön wär's. Ich glaube, die lassen mir die fehlende Bushaltestelle dann nicht als Begründung durchgehen.
Das ist schade, so schade.
Ja, sagst du was.
Ja, man müsste ein bisschen was für die Arbeitnehmerrechte tun.
Vielleicht gehen meine Zahnschmerzen durch. Ich habe heute Nacht eine Tablette genommen. Also ich gelobe jetzt, ihr wisst das jetzt alle, die ihr den Podcast hört.
Oha.
Wenn die nächste Woche noch da sind, in der Form, dann gehe ich zum Zahnarzt und lasse das blöde Ding ziehen.
Nächste Woche wann?
Mal hören, wenn der Podcast dann erscheint.
Also nächsten Donnerstag.
Vielleicht sogar schon eher, wenn er übers Wochenende auch noch nicht richtig Ruhe gibt. Aber bis nächsten Donnerstag habe ich jetzt für mich innerlich beschlossen, dass ich dann spätestens dann aufhöre, mich von Schmerztabletten zu ernähren. Und dann muss er endgültig raus. Ich habe ihm ja Chancen gegeben mit entzündungshemmenden Mitteln und allem Möglichen. Aber bis nächste Woche wisst ihr Bescheid, Leute.
Ja, man hört es auch so ein bisschen.
Echt?
Dass du so, du bemühst dich so ein bisschen, offenbar so bestimmte Sachen nicht zu berühren. Das ist schon ein bisschen so.
Oh, Entschuldigung, das tut mir herzlich leid.
Nee, macht ja nichts.
Das hat eigentlich gerade damit zu tun gehabt, dass ich was zwischen meinen Zähnen gefunden habe. zu viel Input, ich weiß, das wollt ihr alle gar nicht wissen. Schon piep, piep, piep.
Okay, dann würde ich sagen, hören wir jetzt auf.
Und würde ich auch sagen.
Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Aha, genau.
Wie soll ich denn den Podcast nennen? Von Zahnschmerzen und parteinahen Stiftungen?
Nee,
Prinz Harry und...
Prinz Harry, parteinahe Stiftung und Stiftzähne. Wobei ich hoffe, dass ich keinen Stiftzahn bekommen muss. Also drückt mir die Daumen, Leute, ich zähle auf euch.
Bis dann, macht's gut.
Ciao mit Tschüss. Auf.